Mein neues Buch, Der Psychocoach, Band 8, Zu viel Erziehung schadet, beschäftigt sich ausnahmsweise mal nicht mit so Alltagskrankheiten wie Allergien, Migräne, psychosomatische Erkrankungen, Rauchen, Übergewicht, Depressionen. Da habe ich die anderen 7 Bücher schon so geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mich noch ansonsten im Detail ein bisschen vorstellen soll. Also Sie haben da gerade mein Institut gesehen. Ich komme aus Iserlohn, bin Wahl-Iserlohner und habe ein Institut für Gesundheitserziehungs- und Konfliktberatung. Das heißt, ich bin gar nicht in erster Linie Autor, sondern ich bin in erster Linie ein Mensch, der sich damit beschäftigt, wie kann man erworbene Glaubenssätze, wie kann man schädliche Programme, die einen dick machen, zum Raucher bringen, zum Alkoholiker werden lassen, eine Neurodermitis oder eine Allergie erscheinen lassen, wie kann man die eigentlich wieder auflösen? Das machen wir und das geht auch recht schnell, da haben wir Verfahren für entwickelt. Da braucht man im Grunde genommen nur ein einziges Gespräch für. Dekonditionierung ist auch nichts besonders Neues. Was Konditionierungen sind, also Verknüpfungen, das hat uns Ivan Pavlov, ein russischer Naturforscher, 1920 schon hinlänglich erklärt. Also 2 Dinge werden in einen Zusammenhang gebracht, sodass ein Reiz A plötzlich dieselbe Bedeutung bekommt wie ein Reiz B. Also angenommen, ich würde jedes Mal, wenn ich etwas sagen möchte, eine Glocke läuten. Und jedes Mal, wenn ich dann zu Ende gesprochen hätte, nach einer Dreiviertelstunde würde ich wieder eine Glocke läuten, dann würden Sie nach einer Weile beim ersten Mal läuten der Glocke machen und beim zweiten Mal, jeder Schüler kennt das. Das ist eine Konditionierung. Eine Glocke bringt einen normalerweise gar nicht zum Atmen. Es sei denn, wir verknüpfen da etwas Gelerntes mit. So, und wir sind also voller Konditionierung. Zum Beispiel gibt es Menschen, die kriegen, Schweißausbrüche, wenn man sie lange ansieht oder fangen an zu blinzeln oder sowas. Das ist eine Konditionierung. Die sind also gewohnt, dass wenn man sie scharf anguckt, dass man dann irgendwann eine knallt. Das ist zum Beispiel eine Erziehungsfolge. Solche Dinge stehen in meinem Buch. Und da sind wir dann auch gleich bei der Frage, was zum Kuckuck ist denn nun Erziehung? Schauen wir doch erstmal, was die Wissenschaft dazu sagt. Was ist Erziehung? Da habe ich eine ganz beliebige These mal rausgezogen. Erziehen, herausziehen, bedeutet, jemandes Geist und Charakter zu bilden und seine Entwicklung zu fördern. Im Allgemeinen versteht man unter Erziehung soziales Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des Verhaltens zu erreichen, die bestimmten vorher festgelegten Erziehungszielen entsprechen. Klingt total spannend, wie ich finde, ist aber völliger Quatsch. Ich möchte das mal mit Ihnen so ein bisschen auseinanderpflücken. Das Interessante dabei finde ich, dass es wirklich mit Ziehen zu tun hat. Nicht mit wachsen lassen oder begleiten oder stärken. Ziehen. Und es geht um den Geist und den Charakter. Der soll gebildet werden durch Ziehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wie man einen Geist durch Ziehen bilden kann. Ich glaube, wir haben alle einen gewissen Geist. Wir sind Menschen. Man kann davon ausgehen, wir haben einen gewissen Geist. Damit ist also wahrscheinlich Geisteshaltung gemeint. Okay, komme ich ja gerade noch mit klar. Aber wenn wir schon wissenschaftlich sprechen, dann wollen wir wenigstens genau sein. Der Charakter soll gebildet werden. Dass der Charakter tatsächlich sich verändern kann, dass er ausgebildet werden kann, da stimme ich absolut zu. Denn genau das tun wir in unserer Praxis. Wir reparieren Dinge im Charakter, zum Beispiel wie Neid, Eifersucht, Bösartigkeit, die da eigentlich gar nicht hingehören, die mal irgendwann zustande gekommen sind und durch bestimmte Erkenntnisse kann man das dann wieder verändern. So. Und damit soll die Entwicklung gefördert werden. Entwicklung gefördert, indem man an ihm herumzieht. Okay. Im Allgemeinen versteht man unter Erziehung soziales Handeln. Aha, es geht also um Menschen. Gut. Welches bestimmte Lernprozesse bewusst und absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des Verhaltens zu erreichen. Es soll das Verhalten verändert werden. Und da platzt mir schon der Kragen. Das bedeutet nämlich, dass unsere Kinder quasi als veränderungsbedürftig zur Welt kommen. Allein diese Definition zeigt, dass wir unseren Kindern offenbar nicht zutrauen dürfen, dass die so wie die sind auf gar keinen Fall bleiben dürfen, dass wir an denen herumziehen müssen, damit aus denen überhaupt irgendwie etwas wird. Und was soll aus denen werden? Aus denen soll etwas werden, was vorher bestimmten festgelegten Erziehungszielen entspricht. A, wer kennt die Erziehungsziele? Ich wette, wenn ich mal so frage, selbst wenn wir 100 Leute hier wären, dann würde keine Einstimmigkeit herrschen, was die Erziehungsziele der kommenden Generation des 21. Jahrhunderts in der Bundesrepublik Deutschland sind. Es würden Dinge kommen wie, naja, artig sein, brav sein, fleißig sein. Uns fällt bestimmt viel ein. Aber keiner kann sagen, ist das jetzt festgelegt oder ist das optional? Und wer legt sowas eigentlich fest? Wer legt Erziehungsziele fest? Ich behaupte, diese Definition hier, und das ist eine von vielen, es gibt keine einheitliche Definition von Erziehung, auf die sich alle Geisteswissenschaftler oder Pädagogen oder so geeinigt haben. Diese Definition zeigt schon, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und halten wir jedenfalls mal fest, dass Erziehung auf jeden Fall einen Einfluss auf Menschen hat. Und zwar reden wir von Kindern. Ich bin zwar schwerpunktmäßig eigentlich Erwachsenenbildner, das heißt, ich darf eigentlich Erwachsene erziehen, aber ich glaube, da passt das Wort nicht so richtig. Ich glaube, wenn wir von Erziehung sprechen, meinen wir immer Kinder, deren Charakter noch nicht so gefestigt ist, deren Verhalten noch relativ leicht veränderbar und formbar ist. Und das Tückische ist, hier steht zwar, dass das absichtlich herbeigeführt werden soll. Aber jetzt sind einige von Ihnen sicherlich Eltern. Wie funktioniert das denn mit der Absicht? Angenommen, Sie möchten, dass Ihr Kind weniger Fernsehen guckt und zeitig zu Bett geht. Ist ja eigentlich keine Sache. Sie haben die Absicht, du guckst weniger Fernsehen und gehst früh zu Bett. Was machen Sie? Sie erziehen. Sie sagen, ab ins Bett mit dir. So. Was passiert? Sagt das Kind, jo, danke für die Info. Das habe ich gebraucht. Ich soll nicht lange Fernsehen gucken und so früh ins Bett. Okay, gut. Nee, eben nicht. Das heißt, wir können eine Absicht haben, die so groß ist wie der Kölner Dom. Das heißt noch lange nicht, dass da irgendwas bei ankommt beim Kind. Hier steht aber, dass sie das sollen. Sie sollen absichtsvoll Verhalten verändern. Lernprozesse herbeiführen. Noch so eine Kleinigkeit, die mich ärgert. Ein Lernprozess soll herbeigeführt werden. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Es ist überhaupt nicht zu verhindern, dass ein Mensch lernt. Alle Hirnforscher, alle Neurobiologen, alle Menschen, die sich mit dem Thema Gehirn, Nerven und auch Lernen beschäftigt haben, sind sich absolut darüber im Klaren und einig, wir lernen sekündlich. Immer. Wir können es nicht verhindern. Hier steht, nein, 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 Kinder lernen gar nichts. Da muss man erstmal für sorgen. Das Dumme ist nur, hätten wir diese Definition nicht auseinandergepflückt, bin ich sicher, dass viele von uns gesagt hätten, ja, ja, okay, ja, meinetwegen, wenn die das so sagen, gut, abhaken. Wir wären da gar nicht drüber gestolpert. Das wird so weggeschluckt. Naja, Kinder müssen ja erzogen werden. Verhalten, Charakter, gebildet, geprägt, Lernprozesse, einverstanden. Kein bisschen bin ich damit einverstanden. Und zwar aus folgendem Grunde. Denn es mag ja sein, dass wir eine Absicht haben. Es mag auch sein, dass wir möchten, dass unsere Kinder lernen und brav sind und weniger Fernsehen gucken und sowas. Aber das Tückische ist, das machen wir eben nicht mit dem Bewusstsein, nicht mit dem Verstand. Das heißt, wir können eine Absicht noch und nöcher formulieren. Es sind nur 3% unserer Gedanken bewusst. Das ist ungefähr so viel wie die obere Spitze. Das da ist das Unterbewusstsein. Und das da drunter ist der große Bereich des Unbewussten. Der Unterschied zwischen Unbewusstem und Unterbewusstem Da gibt es auch keine Einigkeit drüber, das ist jetzt so mein Vorschlag an Sie, ist der, dass Sie Unterbewusstes bewusst machen können, derweil Sie Unbewusstes, das ist zum Beispiel die Steuerung unseres Zellwachstums, das ist die Frage, bleiben meine Haare so wie sie sind oder werden sie grau oder fallen sie mir aus, das sind Dinge im Unbewussten, da kommen wir mit dem Bewusstsein null dran, es ist nicht unter dem Bewusstsein, es ist gar nicht im Bereich des Bewusstseins, dass Sie die unbewussten Dinge bestenfalls erstmal unterbewusst machen können und dann vielleicht auch noch bewusst. Ich unterscheide da also gewissermaßen qualitativ, wenn Sie so wollen. So, aber der Bereich des Unterbewusstseins, der ist schon groß genug und damit erziehen wir größtenteils. Das heißt, so wie wir uns tatsächlich verhalten, erziehen wir unsere Kinder. Denn Kinder werden tatsächlich nicht durch ihre Absicht erzogen, sondern durch ihr Verhalten. Und das ist auch der Grund, warum ich mein Buch "Zu viel Erziehung schadet" genannt habe. Denn das, was die Eltern wollen und was sie gerne möchten, ist nicht immer im Einklang. Das war nicht nur bei unseren Eltern so, sondern auch bei deren Eltern, bei deren Eltern, bei deren Eltern und so weiter. Aber bevor ich da hingehe, wie geht das denn mit der Erziehung, möchte ich nochmal so ein bisschen Augenmerk auf eine Sache legen, die meiner Ansicht nach das größte Übel in der Erziehung ist. Das ist der Erwartungsdruck. Erwartungsdruck ist ziemlich das Schlimmste, was Sie einem freien Menschen antun können an psychischen Einflussnahmen. Ich meine, ersticken ist noch schlimmer, aber es ist halt eine somatische Einflussnahme. Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen, dass ich den Algorithmus der Psyche nenne. Der Algorithmus der Psyche ist die Formel, nach der wir alle ticken. Diese Formel lautet, der Mensch versucht, seine eigene Absicht möglichst widerstandsfrei zu verwirklichen. Seine eigene Absicht möglichst widerstandsfrei zu verwirklichen. Nicht deine Absicht möchte ich verwirklichen, sondern meine. Nicht mit dem größten Aufwand, sondern am besten mit gar keinem. Und ich möchte da nicht nur von träumen, sondern sie auch verwirklichen, diese Absicht. Und das Tückische ist, sobald meine Absicht zur Absicht eines anderen wird, sagt meine Psyche, nee, jetzt muss ich umdisponieren. Ein Beispiel. Angenommen, ich hätte den ganzen Tag nichts getrunken. Und ich merke auch so, Mund ist trocken. Da steht eine Flasche mit Wasser, frisch eingeschenktes Glas. Und angenommen, jemand von Ihnen würde jetzt sagen, Mensch Winter, trink doch mal einen Schluck. Dann wäre das, was vorher meine Absicht war, nun die Absicht eines anderen. Und ich muss darauf reagieren. Entweder mit Anpassung, dass ich sage, ja okay, mache ich. Das ist dann aber eine neue Absicht. Meine neue Absicht heißt nämlich, ich tue dir jetzt einen Gefallen. Oder mit Trotz, ja mache ich gleich. Das ist jetzt noch ein harmloses Beispiel. Anderes Beispiel. Atmen. Liegt in unserer aller Absicht. Wir alle möchten gerne atmen. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht darüber zu unterhalten. Aber angenommen, ich sage jetzt Ihnen, einatmen, gut. Ausatmen, schön. Und wieder einatmen. Dann werden Sie spätestens nach 30 Sekunden mir ein blaues Auge hauen. Warum? Weil ich Ihnen praktisch damit sage, dein Gehirn taucht noch nicht mal für die basalen Lebensfunktionen. Meins ist besser. Und jetzt stellen Sie sich mal bitte vor, Sie sagen einem Kind, jetzt geh doch schön ins Bett, du musst doch schön schlafen, du schreibst am Morgen früh an der Arbeit. Was macht das Kind? Geht es ins Bett und fällt in Koma, schläft wie ein Stein? Quatsch. Das ärgert sich erstmal über Sie. Und sagt, verdammt nochmal, mein Organismus wird ja wohl selber wissen, wann er wie viel Schlaf braucht. Sagen tut ein Kind das natürlich nicht, was sie es vorher eingeschüchtert haben. Keine Debatte, mein Freund. Aber denken tut es das. Und verarbeiten tut es das. Und anstelle friedlich in die Haie zu fallen und von Schäfchen zu träumen, beschäftigt es sich in der Nacht erstmal mit der Verarbeitung des Dominanzgefälles zwischen ihm und den Menschen, die ihn eigentlich am meisten lieben sollten. Der Schlaf, mit aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht so eine Erholungsqualität haben, wie wenn ein Kind einfach sagt, Mami, ich gehe jetzt ins Bett und merkt, ach doch, 3 Seiten lese ich noch und nach 2 Seiten, ja, egal. Ich glaube nicht, dass wir einem Menschen sagen müssen, ob er atmen muss oder trinken oder schlafen. Das kriegt man von alleine raus. Und auch essen. Jetzt ist doch mal dein Teller leer. Ja, warum denn? Ja, du hast doch gestern schon so schlecht gegessen. Wenn ich gestern schlecht gegessen habe, warum habe ich dann heute keinen Hunger? Das war real, das habe ich erfahren. Da war ich, genauso spielte es sich ab, da war ich knapp 4 in meinem Kinderzimmer, habe mit Bauklötzen gespielt und dann kam aus der Küche der vertraute Ruf meiner Mutter: Andreas, kommst du essen? Ja klar, Mama, ich komme. Aber hier musste noch ein Klotz drauf und da musste noch ein Klotz drauf. Und da fehlte auch noch einer. Und hier muss auch noch einer hin. Oh, dann wird's wackelig. Andreas, komm essen.
Ja, ich komm ja.
Mein Vater war auf der Arbeit. Meine Schwester war in der Schule. Meine Mutter saß nicht bei Tisch. Die wurschtelte da irgendwo rum. Keine Eile also. Ich habe jetzt keinen aufgehalten. Aber hier muss auch noch ein Klotz hin und da auch noch. Und dann irgendwann kam aus der Küche: Andreas, komm bitte, lass das Essen noch nicht kalt werden. Und ich dachte in dem Moment, müssen Sie sich das vorstellen, ein kleiner Dötz, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht, Mutter, das kann dir doch wohl egal sein, ob mein Essen kalt ist oder nicht. Ich esse es, nicht du. Brav wie ich war, ging ich natürlich in die Küche, setzte mich hin und es gab Kohlrabi-Eintopf. Haben Sie schon mal kalten Kohlrabi-Eintopf gegessen? Nach ungefähr 3 Löffeln sagte ich: Ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Und dann sagte meine Mutter diesen berühmten Satz, den ich gerade zitiert habe: Ach Andreas, komm, iss doch noch was. Du hast doch gestern erst so schlecht gegessen. Und ich dachte in dem Moment genau das, was ich gerade schon referiert habe: Hey, wenn das schlecht war, wieso habe ich dann heute keinen Hunger? Wenn das zu wenig war, das erklär mir mal. Jetzt war ich aber weiterhin ein braves Kind, aber ich war auch nicht ganz auf den Mund gefallen. Und so sagte ich zu meiner Mutter: Mutti, sei doch froh, dass ich so wenig esse. Dann musst du weniger einkaufen, weniger schleppen und weniger kochen. Da wäre die fast tot umgefallen, glaube ich. Aber damit habe ich recht. Zeigen Sie mir bitte irgendein Kind, das am gedeckten Tisch verhungert. Ja, aber die brauchen doch Vitamine. Ich sage Ihnen, da kümmert sich der Organismus eines Homo sapiens von ganz alleine drum. Hat 5 Millionen Jahre lang geklappt. Nur seit einigen Tausenden von Jahren denken wir, ohne Eltern sind Kinder dem Tode geweiht. Jede Galapagos-Schildkröte lacht sich kringelig über uns. Die lernen ihre Eltern nämlich nicht kennen und sind von der Spezies her viel älter als wir. Ich denke nicht, dass wir Eltern brauchen. Wir brauchen Bildung, wir brauchen Förderung, wir brauchen Erziehung, wir brauchen Schutz, wir brauchen Liebe, aber wir brauchen keinen, der uns erniedrigt, weil er denkt, wir wären zu blöd zum Leben. Übertrieben gesprochen, unsere Eltern sind weder böse, noch Schurken, noch Versager. Aber wenn die wirklich alles richtig machen würden, wären wir genauso, wie man sich das vorstellt. Alle reich, erfolgreich, beliebt, kerngesund. Sind wir das? Stattdessen werden solche Dinge weitergegeben. Trotz Respektlosigkeit, Minderwertigkeitsgefühle, Geiz, Glaubenssätze, Depressionen, Burnout, Übergewicht, Rauchen und noch vieles mehr. Aus dem einfachen Grunde, weil Kinder sich im Grunde genommen selbst erziehen, und zwar durch das, was die Eltern denen liefern. Deswegen ist Authentizität so wichtig. Wir haben natürlich bestimmte Erwartungen. Unseren Kindern soll es gut gehen, die sollen es auch besser haben. Tollen Job, tolles Haus, tollen Partner. Kerngesund sein, friedlich, höflich und beliebt sein. Aber, ich meine, von wem soll die das bitte schön lernen? Wer von uns ist denn genau das hier? Hat einen tollen Job, tolles Haus, tollen Partner, ist kerngesund, ist friedlich, höflich, beliebt. Wer von uns ist der Supermann, wo man sagen kann, mach einfach alles genauso wie ich, dann geht die Post ab. Nein, stattdessen liefern wir unseren Kindern sowas. Missverständnisse, Bevormundung, Einschüchterung, Konflikte. Und die Kinder denken, okay, so muss das wohl sein. Weil Kinder davon ausgehen, dass wir fehlerfrei sind. Eben gucken. Bevor ich da hinkomme, möchte ich Ihnen von einer Studie erzählen. Man hat mal untersucht, Was ist eigentlich Erziehung? Wie funktioniert das Ganze? Und warum geben wir Dinge an unsere Kinder weiter, die denen eigentlich gar nicht gut tun? Wir sehen jetzt zum Beispiel Kampfbereitschaft, womöglich Schlagen. Und man hat ein Affengehege untersucht. Ein Affengehege, in dem Pappkartons und Bälle und all so mögliches Zeugs war, wo die Affen mitspielen. Und ein großes Kletterseil war oben an der Decke angebracht. Und oben an diesem Kletterseil hing eine Staude künstlicher Bananen. Das ist ein überoptimaler Schlüsselreiz für die Affen. Wenn die das sehen, dann wollen die dahin. Doch an diesem Kletterseil war eine Elektronik angebracht, ein Bewegungsmelder, gekoppelt mit Kaltwasserspritzdüsen. Immer, wenn so ein Affe an das Kletterseil gegangen ist, gab es einen Schwall eiskaltes Wasser auf den Pelz. Das hassen die Viecher wie die Pest und rennen schreiend weg, würden wir auch machen. Und die erfahrenen Affen, das heißt die Großen, die nass geworden sind, sind dann dazu übergegangen, die kleinen Äffchen, die dann auch mal irgendwann an die Bananen wollten, von dem Seil fernzuhalten. Die haben die weggeschrien, weggefaucht, weggebissen teilweise sogar. Irgendwann haben die Affen das Seil in Ruhe gelassen, es ging da keiner mehr dran. Die Elektronik wurde abgebaut. Weiterhin ist kein Affe mehr an das Seil gegangen, es wäre nichts passiert, wenn, aber die Elektronik war aus, aber die Affen blieben fern. Und irgendwann wurde eine gesamte Population ausgetauscht. Das heißt, keines der dort im Gehege lebenden Tiere hat jemals in seinem Leben dieses Seil angefasst. Und noch immer haben die großen Tiere die kleinen weggefaucht, weggeschrien, weggebissen, wenn die da dran wollten. Ohne zu wissen, warum. Die wussten nur, das macht man nicht. Da droht Gefahr. Ja, aber welche? Keine Ahnung. Es gab gar keine Gefahr mehr. Aber es gab die Erfahrung, da muss es irgendwas gegeben haben. Die sind nicht böse, die Affeneltern. Aber sie haben auch nicht drüber nachgedacht, was sie da tun. Was meiner Ansicht nach nicht entschuldigend wirkt. Das Tückische ist nämlich, dass wenn wir das Verhalten eines Menschen einfach nur löschen, ohne zu begründen, warum, dann schränken wir damit seinen Lebensraum, seinen Freiheitsraum, seinen Entscheidungsraum ein. Und das ist das, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, was ein Mensch am wenigsten mag. Er will nämlich seine Absicht möglichst widerstandsfrei verändern. Und wenn ich ihm Widerstand entgegensetze, dann fängt er an zu überlegen. Er wird entweder ganz angepasst oder er wird trotzig. Das Schlimme ist, wenn Sie also so einen Affen da wegschreien, dann passiert Folgendes. Erstmal wird das natürliche Vertrauensverhältnis zwischen dem Nachwuchs und den Eltern erschüttert. Denn die Kinder fragen sich, warum ist Papi plötzlich so böse zu mir? Der war doch gestern noch ganz lieb. Heute schlägt er mich oder schreit mich an. Und das Zweite ist, die Entwicklung einer Gesellschaft wird dadurch gedämpft. Vielleicht nicht unbedingt verhindert, aber ein neugieriger Affe, ein Forscher, der hätte ja durchaus mal nachts am Seil hochklettern können. Nachts sind Bewegungsmelder blind. Und dann hätte er herausgefunden, aha, nachts kommt man an die Bananen dran. Ist aber nicht so schlimm, weil die Dinger sind eh aus Plastik. Alles klar, das Thema wird abgehakt. Und die gesamte Gesellschaft hätte sich um was anderes kümmern können und hätte nicht ihre Kinder wegzubeißen brauchen. Das macht man nicht. Ist meiner Ansicht nach eine der größten Watschen, die sie einer Gesellschaft überhaupt geben können. Und ich habe mal untersucht, woran liegt das eigentlich? Warum sagen wir unseren Kindern, na, das macht man nicht? Obwohl wir selber drunter gelitten haben unter so einem Quatsch. Wer das Kind fragt, ja, warum denn nicht? Ja, stell nicht so dumme Fragen, das macht man nicht. Das muss einen Grund haben. Ich meine, wir sind Menschen, zivilisierte Menschen. Wir sind noch pfiffiger als Affen eigentlich, sollte man meinen. Aber wir machen den gleichen Quatsch. Warum? Die Antwort lautet, genau wie die Affen wollen wir unseren Nachwuchs schützen. Klar. Genau wie die Affen wissen wir nicht, wovor. Aber genau wie bei den Affen muss es mal eine Gefahr gegeben haben, die so groß ist, dass das Schlagen des Kindes das kleinere Übel ist. Und bei uns hier im Westen ist es ungefähr 70 Jahre her, Im Osten ist es ungefähr 20 Jahre her. Und in anderen Staaten ist es noch akut. Der Willkürherrscher, der mit unseren Kindern machen kann, was er will. Was bist du, Kommunist? Einsperren. Was bist du, komische Religion? Aufhängen. Das ging. Das war tatsächlich kein Problem. Und damit wir nicht auffallen, damit wir nicht den Kopf einfach abgehackt kriegen, haben unsere Eltern und deren Eltern und deren Eltern und deren Eltern einfach dafür gesorgt, dass sie brav sind, gekämmte Haare haben, nur reden, wenn sie gefragt werden und so weiter. Gehen Sie mal nach Amsterdam, ins Foltermuseum. Da sehen Sie eine Abteilung, eine Ausstellungsabteilung über die Inquisition. Da wird es ganz deutlich. Wer auffällt, bringt das ganze Dorf in Gefahr. Wenn da eine rothaarige Frau mit einem Kräutertee ein Kind wieder gesund macht, ach du Scheiße, dann kommt entweder der Teufel und sagt, euch geht's wohl zu gut, oder der Steuereintreiber kommt und sagt, jo, euch geht's aber gut hier. Irgendeiner kommt und macht uns alle einen Kopf kürzer. Damit das nicht passiert, bloß nicht auffallen. Jetzt leben wir aber dummerweise nicht mehr im Mittelalter oder in der Nazizeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die Qualitäten und die Eigenschaften, der Bildungsstand und das Niveau, die Intelligenz eines Einzelnen gebraucht werden. Wenn wir einfach nur unauffällig sind und irgendwie funktionieren, dann sind wir wertlos. Denn angenommen, Sie werden der Personalchef einer riesigen Firma. Und der Vorstand beschließt, pass mal auf, entlassen wir 1200 Leute. Wen entlassen Sie denn wohl von den 1200 Leuten? Entlassen Sie die Kreativen, die Intellektuellen, die Innovativen, die Denker? Oder entlassen Sie die, die man durch einen Computer ersetzen kann? Bloß nicht auffallen, funktioniert nicht mehr. Vielleicht doch in China, aber nicht bei uns. Wir werden aber gar nicht so erzogen, weil die Angst noch so sehr im Nacken unserer Eltern sitzt. Und nie hat einer darüber nachgedacht. Warum sagen wir das eigentlich? Das macht man nicht. Stellen Sie doch mal so eine Frage. Warum nimmt man denn zum Beispiel nicht mit der Hand ein Stück Kuchen vom Tisch? Warum nicht? Warum macht man das nicht? Szenerie, vierjähriges Kind. Tante Elfriede hat Geburtstag, feiert ihren 60. Erdbeertorte. Alle sind versammelt. Die Onkels, die Tanten, die Cousins, die Cousinen, die Eltern, alle da. Lecker Erdbeertorte. So. Und sie sitzen als vierjähriges Kind, haben ihr Erdbeertortenstück hinter sich. Sie sind ja vier, sie haben eh nur ein halbes gekriegt. Und denken, ja, noch so ein Stückchen, gute Idee. Sie sind ja keine Amöbe. Sie gucken mal, was ist da so los? Wer erhebt Ansprüche auf die Erdbeertorte? Tante Elfriede sagt, ich mache mir ja nichts aus dem Süßkram. Okay. Mutter sagt, ich muss auf meine Linie achten. Okay, von der geht also auch keine Gefahr in Bezug auf die Erdbeertorte aus. Vater und Onkel Karl quasseln noch über Politik, haben ihr Erdbeertortenstück noch gar nicht angepackt. Okay, die sind also auch aus dem Rennen. Und Onkel Willi sagt, ich gehe mal auf den Balkon eine rauchen. So, der will also auch offenbar keine Erdbeertorte mehr. Und meine Cousins und Cousinen sind schon in der Spielecke. Sprich, grünes Licht für die Erdbeertorte da auf dem Tisch. Das letzte Stückchen. Also, greife ich rüber und dann kommt, na, das macht man nicht. Ja, warum denn nicht? Ich wollte das Stück selbst essen. Es ist vakant. Ich habe lange genug gewartet. 20 lange Sekunden. Keiner hat es genommen. Jetzt bin ich dran. So geht ihr mit mir auch um. Trotzdem, das macht man nicht. Warum nicht? Die Antwort müsste lauten, damit du keine ansteckenden Krankheiten überträgst. Aha. Okay. Aber ansteckende Krankheiten werden normalerweise nicht durch Handkontakt übertragen. Vielleicht in Brasilien und auch nur dann, wenn wir vorher in Grönland aufgewachsen sind. Es gibt da keine Antwort drauf, die man nicht nur einem Kind begreiflich machen kann, die man überhaupt einem logischen, denkenden Menschen begreiflich machen kann. Wir gehen davon aus, das macht man nicht. Das Schlimme ist nur, selbst wenn Sie so reflektiert sind und wissen, naja, das macht man nicht, dann können Sie Ihrem Kind das trotzdem nicht beibringen. Ich habe eine 11-jährige Ziehtochter und es war ein langer Weg, ihr klarzumachen, du kannst nicht mit der Hand einfach auf den Frühstückswurstteller greifen und das runternehmen. Ja, warum denn nicht? Das ist eine verdammt gute Frage. Es ist nämlich so, wir sind ja öfters auf Reisen und dann sind wir öfters mal in internationalen Hotels. Und wenn du tatsächlich sowas am Buffet machst, dann wirst du damit rechnen müssen, dass deine lieben Eltern irgendwann Beschwerden vertreten müssen. So einen Roman können sie keinem 8-, 9-jährigen Kind erzählen. Sie können nur zu der Formel greifen, nein, bitte nimm die Gabel oder nimm das Messer, nicht anfassen, das ist eklig. Begründung folgt dann in 5 Jahren, lies es in meinem Buch nach. Das heißt, selbst wenn wir wissen, wie es geht, heißt das noch lange nicht, dass wir das dann tatsächlich auch auf die Straße bringen können. Finde ich persönlich schrecklich, heißt aber als Botschaft für alle Eltern von uns, ihr macht keinen Fehler. Ihr könnt nämlich gar nicht anders. Im Moment kommen wir da noch nicht so richtig raus. Aber was wir machen können, und dafür ist das Buch da, man kann diesen ganzen Quatsch, unter dem man selber gelitten hat, bei sich selber mal reparieren und seinen Eltern mal verzeihen. Man kann seine Eltern mal verstehen. Dafür ist die CD da, die ich da hinten reingelegt habe. Die ist sehr, sehr traurig. Falls Sie mein Buch sich mal zulegen, hören Sie die CD wirklich erst dann, wenn Sie eine Packung Taschentücher parat haben. Weil da auf dieser CD mache ich Ihnen transparent, dass unsere eigenen Eltern, die Menschen, die uns am meisten lieben, teilweise sehenden Auges brutale Fehler mit uns gemacht haben, weil sie es einfach nicht besser wussten, nicht besser konnten, nicht gewusst haben, dass es anders geht. Unsere eigenen Eltern sind im Grunde genommen genau solche Opfer wie wir und deren Eltern auch und deren Eltern auch und deren Eltern auch. Es lohnt sich also nicht, mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du bist schuld, du hast alles falsch gemacht, sondern ich glaube, wirklich reparieren können wir uns alle, wenn wir aufhören, Fehler zu suchen. So, das haben wir also geklärt, dass solche Brutalitäten tatsächlich das geringere Übel sind. Das größere Übel wäre tatsächlich der Hungerturm, der Kerker, das Fallbeil, das Erschießungskommando. Erziehung hat oftmals den missverstandenen Auftrag erfüllt, die Sicherheit einer Gesellschaft zu stabilisieren. Das ist auch schön und gut. Ich bin auch kein Anarchist. Ich möchte auch sicher gehen, dass keiner von Ihnen jetzt gleich eine Schusswaffe rausholt und auf mich zielt. Aber das geht auch anders. Dazu muss man sich nicht prügeln. Dazu muss man sie nicht verprügeln und sagen, wehe, du schießt auf den Winter. Das geht auch mit einem Code, der sich Resonanz nennt oder gegenseitiges Vertrauen. Es ist ja so, dass wir deutlich merken, ob wir bei einem Menschen einigermaßen in Sicherheit sind oder nicht. Natürlich gibt es immer irgendwelche Menschen, die uns betrügen und bestehlen und sonst was. Klar, da steckt aber immer Kompensationsverhalten hinter. Ich glaube, kein Kind kommt zur Welt und sagt, ich werde mal Amokläufer. Nee, Erpresser werde ich. Geil. Nein, ich denke, das sind alles Reaktionen auf Freiheitseinschränkungen. Ich glaube, dass unsere Gefängnisse voller zu stark erzogener Menschen sind. Zu viel erzogen, nicht zu wenig. Und unsere Psychiatrien und Krankenhäuser ebenfalls. Das noch ein Satz. Reden wir mal von Disziplindruck. Je älter wir werden, desto mehr können wir uns selbst schaden, aus dem einfachen Grunde, weil ab dem 3. Lebensjahr unsere Fähigkeit zur Selbstdisziplin erwacht. Und damit ist ein Teil unseres Gehirns in der Lage, einen Großteil anderer Gehirnfunktionen zu unterdrücken. Beispiel. Sie können alle, derweil Sie mir hier zuhören, brav sitzen, auf dem Stuhl sitzen, obwohl Sie vielleicht Rückenschmerzen haben oder obwohl Sie husten müssen, unterdrücken Sie Ihr Husten, das ist alles Disziplin. Das tun Sie praktisch mir zuliebe. Angenommen, ich würde den Hahn noch ein bisschen aufdrehen und noch langweiliger sprechen und sagen, wir schreiben auch gleich einen Test, Freunde. Merkt euch, dass das an der Tafel steht. Ja, nicht lachen, du da. Angenommen, ich würde Sie also wirklich unter Druck setzen und ich würde sagen, so, jetzt gehe ich aber mal eben zur Toilette. Dann würden Sie, sobald ich draußen bin, machen und sich womöglich ein bisschen bequemer hinsetzen. Die Disziplin wäre nicht mehr notwendig, denn der Erwartungsdruckfaktor ist weg und sie könnten sich wieder um sich selbst kümmern. Wenn unsere Lehrer das wüssten, dass sie unsere Kinder allein mit ihrer Präsenz, mit ihrer Art und Weise dazu nötigen, dass die Teile des Gehirns unterdrücken, die am besten lernen können, dann würden die nicht sagen, guck mich an der Decke steht's nicht, träum nicht rum. Die würden sagen, Kinder, macht doch am besten mal die Augen zu. Und jetzt stellt euch das nochmal vor mit dem Hebelgesetzen, was wir da besprochen haben. Stell dir vor, du bist auf einem Spielplatz und du sitzt auf der Wippe und du wiegst 50 Kilo. Dein Wippenarm ist 1 Meter lang und dir gegenüber sitzt ein Mann, der hat 100 Kilo. Wie lang ist sein Wippenarm, damit ihr wohl im Gleichgewicht seid, gemäß der Formel Lastarm gleich doppelt so lang wie Kraftarm? Oder umgekehrt, weiß ich nicht. Also mein Lehrer hat es mir jedenfalls nicht beigebracht. Dann kann man sich das jedenfalls besser vorstellen, als wenn ich jemanden unter Druck setze. Brauche ich ihnen nichts erzählen. Wenn ich sage, was ist 5x5? Dann sind sie erstmal damit beschäftigt, die soziale Gefahr abzuwägen, die da von mir droht. Das heißt, sie benutzen ihr Disziplinzentrum, ihre Fähigkeit, also es gibt kein Disziplinzentrum. Es gibt das Broca-Zentrum, das Wernicke-Zentrum, das sind zwei Bereiche, die sich um Sprache kümmern und um Erwartungsdruck kümmern. Sie benutzen also Teile ihres Gehirns, um zu gucken, hacke ich ihnen jetzt gerade den Kopf ab oder was will der Typ von mir? Aber 5x5 ausrechnen, das werden sie ganz bestimmt nicht. Wenn ich sage, stellt euch mal vor, da sind 5 Kisten und da sind jeweils 5 Orangen drin, dann habe ich noch gar nicht ausgesprochen, da haben sie schon die Antwort. Je mehr wir uns disziplinieren, desto mehr unterdrücken wir das, was unser Gehirn eigentlich möchte. Das Dumme ist nur, Disziplindruck erzeugt im Gehirn Wärme und verbraucht Serotonin und Sauerstoff. Das heißt, wenn ich sie hier eine ganze Weile quäle und ich keine Pause mache, dann pfeift ihnen irgendwann der Kessel. Die Raucher von ihnen kriegen dann Schmacht. Das ist nämlich der Auslöser zum Rauchen. Disziplindruck. Nicht, weil der Körper plötzlich irgendwelche Gifte braucht und kann sich auch hinter den Auspuff packen. Nein, es ist tatsächlich die Überforderung des Wernicke-Zentrums. Das sagt, boah, lass mich mal in Ruhe. Aber sie trauen sich nicht, weil sie zu streng erzogen sind. Also nehmen sie irgendwann ihre Zigarette und simulieren sich damit Pause. Das steckt da wirklich hinter. Was anderes steckt da nicht hinter. Der Auslöser zum Rauchen ist tatsächlich Erwartungsdruck und das Rauchen selber ist verknüpft mit folgenden Botschaften: Es ist für Kinder verboten. Wer raucht, ist also kein Kind mehr. Und wer kein Kind ist, braucht sich auch nicht zu disziplinieren. Und wir rauchen heimlich in der Pause. Das heißt, wer raucht, hat Pause. Und wenn sich Pause wünschen, das macht aber keiner Pause, dann brauchen sie einfach nur ihr Symbol zu aktivieren. Und für diese 3 Sekunden lassen sie sich mal alle den Buckel runterrutschen. Und das sorgt dafür, dass der Sauerstoff wieder reicht und sich fühlen sich sofort erleichtert. Mit dem Einatmen von Giften hat das gar nichts zu tun. Also Rauchen ist eine Erziehungsfolge, meine Damen und Herren. Und keine Sucht oder sowas. Das heißt, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen und sagen, Winter, ich rauche 100 Zigaretten, ich muss damit mal aufhören, dann mache ich ihm als erstes mal klar, dass er diese 100 Zigaretten nicht braucht, sondern das, weswegen er raucht. Das braucht der Nichtraucher auch. Der Nichtraucher macht nämlich genauso. Da achtet nur kein Schwein drauf, weil er das sofort macht und nicht erst wartet, bis er eine rauchen darf. Wir haben alle das Bedürfnis, Disziplindruck loszuwerden. Wenn ich sie die ganze Zeit anspreche, bla 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 bla, schlaue Sachen, bla 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 bla, und erzähle ihnen mein Kram, machen sie genau das, was sie jetzt auch getan haben. Sie blinzeln. Wir wollen den loswerden. Unsere Augen haben eine direkte Verbindung zum Gehirn, also sie sind eigentlich ein aufgestülpter Teil des Gehirns. Das heißt, unsere Augen werden ohne Verschaltung sofort, die Signale der Augen werden ohne Verschaltung sofort vom Gehirn verarbeitet. Und deswegen gucken wir beim Rauchen auch weg. Wir gucken dann nicht in die Augen, sondern wir gucken weg, weil wir nicht noch mehr Erwartungsdruck haben wollen. So, wenn also so ein Mann zu mir kommt, dann mache ich im Grunde genommen nichts anderes als ein Selbstwerttraining mit dem. Ich sorge dafür, dass er keine Angst mehr hat, für faul gehalten zu werden, nur weil er sich das Recht nimmt, wegzugucken und tief durchzuatmen und zu sagen, Moment, Freunde, das war jetzt gerade ein bisschen viel. Feigheit ist das, was wir den Kindern anerziehen. Und es wird dann kompensiert mit solchen Dingen. Und Alkoholismus ist eine ähnliche Geschichte. Denn was macht Alkohol? Alkohol wirkt bei jedem Säugetier gleich. Es sorgt dafür, dass wir reaktionsverzögert werden und irgendwann müde. Das passiert bei einem Pferd, bei einem Hund, bei Ihnen und bei mir. Aber bei uns Homo sapiens passiert vorher noch was anderes. Alkohol sorgt nämlich dafür, dass diese differenzierte Großhirnrinde, die wir haben, nicht mehr so hochfrequent arbeiten kann. Das heißt, wir kriegen nicht mehr mit, was die anderen wollen. Wir kriegen Erwartungsdruck nicht mehr mit. Wenn ich betrunken bin, verhalte ich mich anders, als wenn ich nüchtern bin. Wenn ich nüchtern bin, bin ich brav. Wenn ich betrunken, kneife ich der Kellnerin in den Po und zersäge ich mit der Kettensäge meine Oma. Dafür ist Alkohol da, um keinen Erwartungsdruck mehr zu spüren. Das heißt, diese Betrinker unter den Alkoholikern, es gibt ja auch Menschen, die trinken viel Alkohol, sagen aber, so zwei Gläser Wein, das reicht mir auch. Der Arzt sagt, oh, zwei Gläser Wein jeden Tag, du bist Alkoholiker. Eine Flasche, ein Liter Bier jeden Tag, du bist Alkoholiker. Aber es gibt ja auch Menschen, die trinken nicht ein Liter Bier am Tag, die betrinken sich richtig. Die machen das tatsächlich, um einfach nichts mehr zu merken, was die anderen wollen und sollen. Die anderen, die sitzen da oben drin. Hier oben sitzen Mami und Papi und sagen, du tauchst nichts, du bist zu schwach, du bist zu dumm, du kannst das alles nicht. Und Drogen sind also eine hervorragende Möglichkeit, die eigenen Eltern im Kopf loszuwerden. Und die sagen dann auch noch, nimm nicht so viel Drogen. Danke, die Botschaft habe ich jetzt gebraucht, also nehme ich noch mehr Drogen. Ja, sie kriegen einen Menschen nicht mit Vorsätzen, nicht mit Erwartungsdruck dahin, wo sie ihn hinhaben möchten. Er wird vielleicht eine Weile lang brav und angepasst sein, aber die Psyche sagt, dann brauche ich kein eigenes Gehirn und werde dann irgendwann anfangen, überzukompensieren. Und so entsteht zum Beispiel der Amokläufer. Der spielt eine Weile lang mit, aber irgendwann hält er es nicht mehr aus. Und dann rächt er sich an den Menschen, die stellvertretend sind für seine Eltern. Ein Stellvertreter der Eltern ist ein jeder, von dem ich Erwartungsdruck verspüre. Das heißt, im Grunde genommen jeder, der mich anguckt, jeder, dem ich emotionale Macht gebe. Das ist aber kein Meerschweinchen. Das muss schon ein Mitschüler sein. Der kann ruhig kleiner sein. Aber das muss jemand sein, der den Kriterien der eigenen Eltern entspricht. Wir erziehen unsere Kinder zum Amokläufer. Ich meine das genauso, wie ich es gesagt habe. Kriminalität und Terrorismus sind keine Dinge, die mit Erbfaktoren zusammenhängen. Dann wären diese Zweige schon ausgestorben. Sondern es sind Reaktionen auf Freiheitsberaubung, auf Druck, auf Vertrauensbrüche. Schauen Sie sich Susanne Albrecht an zum Beispiel, RAF-Terroristin, verurteilte RAF-Terroristin. Die kommt aus gutem Hause, so gut, dass sie dann irgendwann Leute umbringt. Ich denke, Erziehung ist absichtsvolles Handeln. Nein, ist es eben nicht. Man kommt da wieder raus. Als erstes sollte man die Motive der Eltern begreifen. Damit kriegt man eine völlig neue Sichtweise auf erlebte Situationen. Damit verändert sich das Gefühl, infolgedessen verändert sich völlig das Verhalten. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel bringen, das Sie auch auf dieser CD-Box hier, auf der Powerbox haben. Das ist, möchte ich kurz erzählen, was das ist, damit will ich keine Werbung machen, sondern Ihnen etwas beschreiben. Hier drin sind 3 CDs. Mit einem von mir besprochenen Coaching-Programm. Und mit diesem Coaching-Programm kann man Dinge mit anderen Augen sehen. Und sieht man sie aus einer anderen Sichtweise, verändert sich völlig das Gefühl. Und da ist ein Beispiel drauf, das möchte ich Ihnen eben mal skizzieren. Man stelle sich vor, Sie wären ein 4-jähriges Kind. Und Sie hätten einen Vater, der durchaus streng ist, verständnislos ist, manchmal ungerecht ist, dem rutscht auch die Hand aus, der wird auch laut, aber er ist nicht grundsätzlich so. Er nimmt sie auch hin und wieder auf den Schoß und liest ihnen eine Geschichte vor. Er ist auch mit ihnen schon mal auf den Baum geklettert. Aber sie wissen, der kann auch ganz unangenehme Seiten entwickeln, so aus heiterem Himmel. Solche Väter gibt es ja. Und angenommen, dieser Vater sagt, Freundchen, wehe, ich erwische dich im Garten des Nachbarn, dann setzt es was. Aber so richtig, haben wir uns verstanden? Klar, kein Thema. Aber der Nachbar hat in seinem Garten eine Rutsche. Oh, eine Rutsche. Das heißt, das, was Papa gesagt hat, geht da rein und da raus. Und irgendwann sind sie natürlich im Garten des Nachbarn und rutschen. Und angenommen, ihr Vater erwischt sie da und sagt, Freundchen, ich hab's dir gesagt, komm her. Und angenommen, er misshandelt sie, er haut sie windelweich, dann kann es sein, dass dieses Ereignis der endgültige Urteilsspruch über ihren Vater besiegelt. Der da lautet, der Mann ist schrecklich, ätzend, ich will ihn nicht mehr sehen, das ist nicht mehr mein Vater. Und so kann es sein, dass sie womöglich mit 18 Jahren die Gelegenheit ergreifen und ausziehen, und zwar nicht eine Straße weiter, sondern womöglich 4, 5 Städte weiter. So kann es sein, dass sie womöglich jeden Kontakt zum Vater komplett schneiden und unterbinden. Und angenommen, der wird 60 und ihre Mutter, zu der sie Kontakt haben, sagt, Mensch, komm noch, Papa hat Geburtstag und der würde sich doch so freuen. Nein, ich habe keinen Papa. Vergiss es, Mutter, wir haben ja schon tausendmal darüber diskutiert. Na gut. Und angenommen, dieser Mann stirbt 4 Jahre später. Mutter ruft an, dann kommt doch zumindest zu Papas Beerdigung. Nein, Mutter, wir haben ja schon tausendmal darüber gesprochen, dieser Mann ist nicht mein Vater. Ich gehe definitiv nicht zu seiner Beerdigung. Und angenommen, eines Tages sind sie selber Mitte 60. Über 60 Jahre liegen nach diesem traumatischen Erlebnis. Und angenommen, sie lernen durch Zufall einen Menschen kennen, der sagt, ach, dich kenne ich doch. Du bist doch der Kleine sowieso. Du hast doch in dem Reihenhaus neben mir gewohnt. Und sie, Mitte 60, reden mit diesem 80-jährigen Mann und sagen, ja, mag sein, weiß ich nicht, da war ich bestimmt noch klein. Ja, weißt du denn nicht mehr, sagt er. Ich hatte doch diese Rutsche im Garten da. Sind die Kinder doch immer so gerne gerutscht, aber ich hatte doch auch diesen Rottweiler, der vom tollwütigen Fuchs gebissen wurde. Und der hat doch 3 Kinder totgebissen. Und ich musste für ein Jahr ins Gefängnis. Stand doch in allen Zeitungen, weißt du es nicht? Hoppla, Moment. Was haben Sie da gerade gesagt? Plötzlich wird die Tat des Vaters, die für so einen 4-Jährigen völlig motivlos erschien, mit einer Information versehen, die sie einfach nicht haben konnten. Dadurch wird das Motiv des Vaters für sie nachvollziehbar, begreiflich. Das war zwar immer noch ätzend, dass er sie verprügelt hat, aber sie wissen jetzt wenigstens warum. Nicht, weil er ein Sadist ist, sondern weil er sie schützen wollte. Aus Liebe, vor dem tollwütigen Hund. Er hatte Angst, dass sie auch totgebissen werden. Er wusste nicht, wie er es ihm beibringen sollte. Er ist halt ein unreflektierter Mensch. Vielleicht ein plumper Mensch. Aber er hat ein Herz. Mit dieser Situation, mit dieser Information verändert sich in einer Rückwärtskettenreaktion alles, was sie je über ihren Vater gedacht haben. Und das Erste, was sie machen, ist, sie kaufen Straußblumen und fahren zum Friedhof. So arbeite ich. Ich schaue mir also die Biografie meiner Kunden an und gucke, was war da eigentlich damals alles so im Busch? Was hat dich eigentlich zum Alkoholiker werden lassen? Warum eigentlich ausgerechnet eine Birkenpollenallergie oder eine Katzenhaarallergie und nicht eine Pferdehaarallergie? Warum ausgerechnet Kettenraucher? Warum nicht gleich Marihuana oder sonst was? Und dann schauen wir uns diese alten Erlebnisse an und reframen die. Diese alten Erlebnisse kriegt man in Hypnose raus. Das heißt, man fährt sich so ein bisschen runter, ich stelle ihm einfach nur Fragen und plötzlich kommt man auf Antworten. Auf Antworten, auf die der Verstand nie gekommen wäre. Das ist ziemlich atemberaubend. Und dann kann man also die Dinge mit der Sichtweise eines Erwachsenen sich nochmal ansehen. Und genau das finden Sie auf dieser CD. Die Dinge, bei denen Sie früher gedacht haben, oh Gott, ich bin klein und hilflos, sehen Sie nun aus der Sichtweise eines reifen Erwachsenen, der ist ja weder klein noch hilflos, der hat ja 1000 Möglichkeiten. Er kann sich entschuldigen, er kann erklären, er kann Fragen stellen, er kann weglaufen, er kann die Polizei rufen, er kann einfach nur aushalten. Und damit werden die Dinge unschädlich. Und, mal gucken, was haben wir denn da noch? Naja, und dann nähern sie sich natürlich den Dingen, wo sie sowieso hin wollten. Mündigkeit, Selbstvertrauen, Risikobereitschaft, Angstfreiheit, Respekt. Und wir sagen, Angstfreiheit, aber Winter. Angstfreiheit ist doch definitiv kein Erziehungsziel. Was ist denn, wenn keiner mehr Angst hat? Dann sind wir voller Terroristen. Dann sage ich erneut, Angst ist ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Denn Angst sorgt für Terrorismus. Angst sorgt dafür, dass ich mein Gegenüber nicht zum Dialog auffordere, sondern bei meinem Urteil bleibe. Angst sorgt dafür, dass ich etwas nicht tue, anstelle es zu tun, um damit ein Ergebnis zu schaffen. Und ich werde öfters mal in Interviews gefragt, ja, aber komplette Angstfreiheit kann doch auch nicht in Ihrem Sinne sein. Was ist denn zum Beispiel, wenn jemand im Gebirge klettert Und er hat überhaupt keine Angst vor irgendwelchen Felsspalten. Dann sage ich, nur weil jemand keine Angst hat, muss er noch lange nicht leichtsinnig werden. Wenn ich angstfrei bin, dann stürze ich mich nicht sofort auf ein Krokodil und kraule es hinter den Öhrchen. Dazu habe ich zu viel Hintergrundwissen. Nur weil ich keine Angst habe, stürze ich mich nicht sofort eine Felsschlucht runter. Aber mit Angst würde ich mich gar nicht erst in eine solche Situation bringen. Notfalls mit Symptomen wie Migräne oder Neurodermitis. Ohne Angst kann ich auf eine Situation zugehen und mal schauen, wie komme ich denn jetzt nun die Felswand heruntergeklettert oder wie kann ich denn nun mit einem Krokodil umgehen gegebenenfalls. Ich halte also Angstfreiheit für eine ganz, ganz wichtige Sache. Dummerweise werden wir immer mit Angst erzogen. Wenn du nicht artig bist, kommt der böse Mann. Oder, na, das macht man nicht. Wir schüchtern unsere Kinder ein. Angst ist das Erziehungsmittel Nummer 1 in unserer Gesellschaft. Angst blockiert Denken. Jetzt kommt eine Sache, die hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen angerissen. Wie erziehen sich Kinder eigentlich? Kinder erziehen sich selber. Und zwar folgen die dem durchsetzungsfähigsten Vorbild. Da stand vorhin, dass Depressionen zum Beispiel an unsere Kinder weitergeben. Depressionen. Man stelle sich bitte vor, ganz platt gesprochen jetzt, ein Kind mit einem hart arbeitenden Vater und einer Mutter in der Hausfrauenrolle meinetwegen. Die hatte mal einen tollen Job, aber hat jetzt zwei Kinder gekriegt und ist zu Hause. Fühlt sich dementsprechend überflüssig, hat keine Erfolgserlebnisse mehr, fühlt sich bevormundet und ausgenutzt, hat nie Feierabend, ne, derweil Vater nach Hause kommt und sagt, so, kein Handschlag mehr heute, wird Mutter um 23 Uhr, wenn Kind sagt, Mami, mir ist schlecht, nicht sagen, ja, dann reden wir da morgen um 8 mal drüber. Eine Mutter, eine Hausfrau hat nie Feierabend. Das heißt, ist permanent in einer Tretmühle, wenn Sie so wollen. So, und angenommen, die kriegt eine Depression aufgrund von irgendwelchen frühkindlichen Traumatisierungen, die jetzt plötzlich immer größer werden. Du bist wertlos, aber arbeitest nicht hart genug, bla bla bla. So. Und dann ist es sein, dass ein Kind mit so einer depressiven Mutter zunächst denkt, das ist aber scheiße. Mit Mutter ist nichts los. Aber angenommen, die Mutter schafft es mit ihrer Depression, die Familie zu manipulieren. Nein, ihr wisst doch, ich kann das einfach nicht. Es ist mir alles zu schwer. Ich habe doch meine Depression. Dann ist es ein Erfolgskonzept plötzlich. Wir gucken uns das ab, was uns erfolgreich macht. Das können brutale Schläge sein, das kann eine Depression sein. Kinder glauben nämlich, Eltern wären perfekt. So ungefähr bis zum 8. Lebensjahr sind Kinder nicht in der Lage zu begreifen, dass unsere eigenen Eltern den Buckel voller Probleme haben. Aus dem einfachen Grunde, weil Kinder denken, wenn ich so viel Geld hätte wie die und mir alles kaufen kann, wenn ich so wie die so lange aufbleiben dürfte, wie ich will und eigentlich alles machen darf, was ich will, wenn ich so eine Macht hätte, dann hätte ich doch keine Probleme, oder? Und wir verbergen unsere Probleme ja auch noch vor unseren Kindern. Und sagen, Schatz, da können wir doch vor den Kindern nicht drüber sprechen. Unsere Kinder glauben, wir wären perfekt. Also ist das auf meine Ordnung, dass sie mich schlagen. Obwohl es weh tut und nervt. Aber wir akzeptieren das Urteil. Ich hatte, steht da glaube ich auch in dem Buch drin, ein Mann war so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so Ich würde unterstellen, er hat wahrscheinlich so eine leicht braune Gesinnung. Und ich frage ihn, wie war so ihre Kindheit? Und er sagt, schöne Kindheit gehabt. Ich sage, okay, tolles Verhältnis zur Mutter. Oh, Mutter, super. Tolles Verhältnis zum Vater. Vater war eine Bombe. Hm, okay. Ich hake das in Gedanken schon ab, wollte gerade weiterfragen. Da sagt er, ja, ich meine, natürlich hat er uns auch verschwartet, ne? Wie, erzählen Sie mal. Naja, da gab es schon öfters mal mit dem Rohrstock was und einmal ist ihm auch ein Besenstiel auf meinem Rücken abgebrochen. Da habe ich hier heute noch Wirbelsäulenschmerzen. Das finden Sie in Ordnung? Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist kein Fünkchen in Ordnung. Weder für einen 4-Jährigen, noch für einen 10-Jährigen, noch für einen 50-Jährigen. Die Psyche duldet keine Einschränkung ihres Absichtsbereiches. Aber sich gegen den Vater aufzulehnen, ist ein noch größeres Übel. Also wurde der glorifiziert. Das finden Sie ganz oft in der Praxis. Wenn die Leute ganz toll von ihren Eltern sprechen, dann malen die sich die wirklich schön. Weil die Wahrheit ist nicht so schön. Wenn Menschen wirklich eine strahlende Ausstrahlung haben, wenn sie denken, boah, was für ein toller Mensch, klasse, super, und der sagt, ich hatte ein tolles Kinderhaus, tolles Elternhaus, dann können sie ihnen das glauben. Aber wenn mit einem irgendwas gar nicht so stimmt, Kettenraucher, tiefe Stirnfalten eingefurcht vom Konzentrieren, leicht gebückter Haltung und so, und der sagt, ich hatte eine tolle Kindheit, nee, aber ganz bestimmt nicht.
Null, geht gar nicht.
Eine tolle Kindheit lässt tolle Erwachsene emporwachsen. Und wir Kinder gehen also davon aus, dass es alles Gold, was da glänzt, und gucken es uns ab. Und wir wissen natürlich auch nicht, dass wir tatsächlich geliebt werden. Dass wir nur deswegen nicht aufräumen und spülen und staubsaugen müssen. Weil wir geliebt werden, auf die Idee kommen wir nicht. Wir denken, ja, Mama ist eine Putzfrau und eine Köchin. Und Papa kart Geld nach Hause. Ist doch normal. Das ist für uns zunächst normal. So wie es für uns hier auch völlig normal ist, dass wir Sauerstoff atmen. Dass die armen Bäume den ganzen Tag dafür arbeiten, das kommt uns nicht in den Sinn. Das ist jetzt ein etwas hinkendes Bild, gebe ich ja zu. Aber wenn wir dann irgendwann sagen, so, jetzt bist du mal dran mit Aufräumen, Spülen und blablabla, dann machen die Kinder erstmal, wieso das denn? 10 Jahre lang nicht und jetzt auf einmal doch, erklär mir bitte warum. Ja, dann stehen wir da als Eltern, warum? Ja, weil du jetzt mittlerweile 11 bist. Ja, und ist das ein Grund, warum ich jetzt schuften muss wie ein Sklave? Ja, was du nicht kapiert hast, ist, wir haben vorher geschuftet wie die Sklaven. Das wissen die Kinder nicht. Die wissen nicht, dass sie geliebt werden. Dass sie deswegen besser behandelt werden als jeder Untermieter, weil es etwas gibt, was wir von denen wollen. Nämlich Verwirklichung. Und das ist eine weitere Tücke in der Erziehung. Wer bitteschön setzt denn Kinder in die Welt, um diese Welt zu bereichern? Wer setzt Kinder in die Welt, um die werden zu lassen, was sie werden möchten? Ich habe mal eine junge Mutter kennengelernt, die hatte ein 2,5-jähriges Mädchen und die krabbelte überall rum in der Wohnung und die Mutter ließ sie mal machen. Und ich hatte den Eindruck, die ist ziemlich cool, die Mama. Also in einem sehr positiven, gesunden Sinne, die ist nicht überaufgeregt, die ist nicht überprotektiv. Die weiß, wenn sich so ein Kind mal wehtut, dann tut sich ein Kind halt mal weh. Das haben wir 5 Millionen Jahre lang irgendwie überlebt. Und ich sagte zu ihr, du bist aber eine coole Mama, Respekt. Und sie sagt, ja, ich habe auch keine Rechte an meinen Kindern. Die gehören mir nicht, ich gehöre denen. Ich sage, wie, erzähl mir mehr. Und sie sagt, naja, schau doch mal. Mein Job als Mutter ist es, dafür zu sorgen, dass meine Tochter möglichst schnell selbstständig und mündig ist. Und mich nicht braucht. Die soll nicht für mich leben, denn ich kann ja tot umfallen. Die soll für sich leben. Und wenn die sich entschließt, Pilotin zu werden oder Prostituierte, dann ist das ihre Entscheidung. Ich sage, Hut ab. Finde ich gut. Weil erstmal werden Prostituierte auch gebraucht. Es ist kein Verbrechen, diesen Job nachzugehen. Ganz im Gegenteil, wenn wir den nicht mehr hätten, hätten wir weltweit ein riesiges Problem. Denn es gibt immer noch genug sexuelle Unterdrückung, die kanalisiert werden muss. Und zum anderen, wenn jemand sehr erfolgreich ist mit dem, was er am besten kann, dann ist er eine Bereicherung für diese Gesellschaft. Man stelle sich bitte vor, der Vater von Mick Jagger hätte dem kleinen Mick früher immer gesagt, hör mit dem Krach auf, geh wieder an die Mathe-Hausaufgaben, du sollst schließlich Steuerberater werden. Wer von uns glaubt denn bitte schön, dass Mick Jagger heute einer der erfolgreichsten Steuerberater der Welt wäre? Ich jedenfalls nicht. Er ist aber einer der erfolgreichsten Rocksänger der Welt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Vater Joe Jagger gefördert wurde. Und Kinder können auch keine Verantwortung übernehmen. Die haben A, kein zeitliches Empfinden, ab dem 3. Lebensjahr erwacht das zeitliche Empfinden erst. Und wenn ein Kind ungefähr 14 ist, dann hat es tatsächlich die Möglichkeit zu erkennen, dass sein Handeln nachhaltigen Einfluss haben kann. Vorher geht das nicht. Wir brauchen also gar nicht erst zu versuchen, einem Kind mit Wenn-Dann-Geschichten zu kommen. Das kann damit nichts anfangen. Kinder gehen davon aus, Zeit ist jetzt hier und nicht irgendwann mal. Bis zum Dritten Lebensjahrabfolgung glaubt ein Kind also tatsächlich, alles, was es erlebt ist, alles, was es erlebt, ist jetzt und damit ewig. Da komme ich auch gleich noch kurz drauf. Jedenfalls können die keine Verantwortung übernehmen, weil sie nicht eigenständig sind. Sie sind völlig abhängig. Ein Kind glaubt tatsächlich, dass wenn wir sagen, wenn du nicht lieb bist, dann kriegst du morgen nichts mehr zu essen. Das glaubt tatsächlich, dass wir das durchziehen. Die wissen ja nichts anderes. Die wissen nichts Besseres. Die glauben uns tatsächlich. Und deswegen ist es auch eine ganz dumme Idee, einem Kind zu viel Verantwortung zuzutrauen. Sowas wie ein Haustier zum Beispiel. Ein Kind vor der Zeugungsfähigkeit ist überhaupt nicht in der Lage, die Verantwortung für ein anderes Lebewesen zu übernehmen, weil ihm der zeitliche Horizont und die Empathiefähigkeit fehlen. Ich denke aber, ab der Zeit der Zeugungsfähigkeit erwacht dieses Verantwortungsbewusstsein, wenn wir es nicht unterdrücken. Denn Mutter Natur verschenkt mit Sicherheit keine Minute. Sobald ein Mensch Nachkommen zeugen kann, wäre er ja, wenn wir in der freien Wildbahn wären, in der Lage, für diesen anderen Menschen zu sorgen. Wenn man für einen anderen Menschen sorgen kann, dann kann man auch für einen Hamster sorgen. Klar, aber vorher kann man das nicht. Und wir tun immer so, als wären Kinder kleine Erwachsene. Das sind sie definitiv nicht. Kinder sind Kinder. Die fühlen sich wie Menschen, solange bis, dass sie sie zu Kindern machen. Und ab dann fangen sie an, sich langsam davon wieder zu erholen, sich wie Kinder zu fühlen. Das dauert in der Regel, bis dass sie beerdigt werden und dann Spiel neues Glück. Es ist tatsächlich so, das Wort spielen benutzt ein Kind erst dann für seine Tätigkeiten, wenn wir ihm lange genug eingeredet haben, dass es wertlos ist, was es da tut. Ein Kind sagt zunächst, gleich kämme ich meiner Puppe die Haare, dann gehe ich auf die Schaukel und dann baue ich noch eine Sandburg. Und wir sagen, nix da. Erstmal räumst du dein Zimmer auf oder isst schön dein Teller leer oder weiß der Kuckuck was und dann kannst du spielen. Mit einem einzigen Satz hauen wir das gesamte Wertesystem des Kindes in die Mülltonne und sagen, das, was du gerne hättest, ist wertlos. Das, was wir gerne hätten, ist wertvoll. Und damit bringen wir das Burnout-Syndrom auf den Weg. Es erfüllt sich nicht automatisch, das nicht. Aber wenn Menschen denken, naja, ich habe einen Job, der ist eigentlich nett, der macht eigentlich Spaß, bedeutet das ja, ich habe das Geld dafür gar nicht verdient. Also arbeite ich härter, damit dieses blöde Schuldgefühl verschwindet. Denn wenn ich unverdientes Geld verdiene, gebe ich es beim nächsten Mediamarkt sofort wieder für irgendwelchen vergänglichen Quatsch aus. Nur verdientes Geld, also subjektiv vom Gefühl verdientes Geld, bleibt einigermaßen haften und kann reinvestiert werden in Bildung und was auch immer man mit sich so machen möchte. Aber das Gefühl, naja, ich habe ja gar nicht hart genug gearbeitet, sorgt dafür, dass man eben noch mehr arbeitet. Noch länger, noch härter und so weiter, bis dass man das Gefühl kriegt, jetzt habe ich mein Geld, meinen Lohn verdient. Allerdings ist das so eine Art Computervirus. Ich halte es immer für unverdient, egal wie hart ich arbeite. Das ist ebenfalls eine Erziehungsfolge. So ein Burnout-Syndrom therapieren wir, indem wir einem Menschen mal klar machen, dass das Wertesystem, das man auf die Schulter bekommen hat, völlig untauglich war. Das heißt, wir entmachten die Eltern im Kopf. Da das immer funktioniert, gehe ich also davon aus, dass diese Schlussfolgerungen, die ich Ihnen hier präsentiere, auch zulässig sind, obwohl die vielleicht sehr abenteuerlich klingen. Ich meine, ich sehe ja Ihre Blicke. Aber eigentlich sind wir Menschen ganz einfach. Wir folgen eben dem Weg des geringsten Widerstandes, um unsere eigene Absicht zu verwirklichen. So, und deswegen brauchen wir auch Grenzen. Das heißt aber, Kinder brauchen Grenzen. Ja, klar brauchen Kinder Grenzen, aber nicht unüberwindliche Grenzen. Es gibt ja Eltern, die sagen, ich habe dir vor 3 Wochen gesagt, wenn du noch einmal Pokémons im Fernsehen guckst, dann schmeiße ich alle deine Kuscheltiere weg. Oder irgendeine sonst wie absurde Drohung. Und die Eltern ziehen das womöglich auf Biegen und Brechen durch. Ich bin ja nicht für die Prügelstrafe, aber bei den Eltern darf man ruhig eine Ausnahme machen. Ein Kind braucht die Möglichkeit, eine Grenze zu erkennen und die Möglichkeit, diese Grenze dann auch zu überwinden. Denn was sollen wir mit den ganzen Grenzen? Wenn wir drin bleiben, dann macht das Leben keinen Sinn. Dann hätten wir auch gleich als Schlammspringer im Teich bleiben können. Wir brauchen die Möglichkeit zu schauen, wie kann ich Grenzen durch Möglichkeiten erweitern. Es ist meiner Ansicht nach eine absolute Glanzleistung, wenn sich ein Kind auch durchaus mal eine kleine Gaunerei erlaubt, um irgendwie eine Grenze zu überwinden. Da muss man nicht sofort den Knüppel rausholen und sagen, aus dir wird bestimmt mal ein Verbrecher. Es sind unsere Kinder, die uns da ihr Verhalten zeigen. Die zeigen, wie pfiffig sie sind. Solche Dinge stehen halt auch in diesem Buch. Ich will da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Das ist auch noch ein spannender Satz, der mir mal auf dem Schreibtisch rübergeschoben wurde. Eltern verzeihen ihren Kindern die Fehler am schwersten, die sie ihnen selbst anerzogen haben. Ich habe da lange drüber gegrübelt. Ich glaube, er stimmt. Und ich habe überlegt, warum ist es eigentlich so? Weil Eltern projizieren. Sie erwarten von Kindern etwas, das sie selbst gerne wären. Und das ist meiner Ansicht nach ebenfalls ein kleines Verbrechen. Wir setzen oftmals Kinder in die Welt, um uns zu verwirklichen. Wir sagen, dir soll es gut gehen, tollen Job, tolles Haus, weil ich das gerne hätte, es aber nicht geschafft habe. Jetzt sollst du das machen, mein Freund. Wir schicken Kinder in ein Rennen, das wir verloren haben. Und dann werden wir sauer, wenn die einen anderen Weg einschlagen. Nein, ich werde kein Steuerberater, ich werde Rocksänger. Ich werde dir helfen, mein Freund. Ja, warum denn eigentlich? Es gibt doch auch erfolgreiche Rocksänger, die werden doch auch gebraucht. Ja, aber nicht von mir. Wenn unsere Kinder dann auch noch den eigenen Vornamen tragen. Ich bin der große Hermann und du bist jetzt der kleine Hermann. Und damit läufst du das Rennen, das der große Hermann vergeicht hat. Dann haben sie tatsächlich Schuldgefühle schon gleich vorprogrammiert. Doch bevor der zur Welt gekommen ist, der Kleine, hat der Erwartungsdruck auf den Schultern. Und das wird sich eines Tages zeigen. Ich arbeite jetzt seit 24 Jahren in dem Job, den ich mache. Und ich sage Ihnen, sogar bei meinem ältesten Kunden, und der war 94, konnten sich die Spuren der Kindheit noch 1:1 ablesen lassen. Unsere Eltern sind nicht böse. Die sind auch nicht dumm. Sie sind sich nur nicht bewusst, dass sie Seelen programmieren. Wir programmieren Homo sapiens. Das ist tausendmal effektiver als jede Hundedressur. Und so ein Homo sapiens kann dann tatsächlich sich eine Knarre besorgen und durch die Schule rennen. Er kann auch sagen, ich entlasse 1200 Leute, ist mir doch scheißegal. Wir programmieren Seelen. Von sich aus, glaube ich, ist kein Mensch böse. Das habe ich auch nicht erfunden. Die ganzen großen Pädagogen der Geschichte gehen davon aus, wir kommen erstmal absolut friedensbereit zur Welt. Wir haben nur nicht die Möglichkeit, auf die Bedürfnisse eines anderen einzugehen, weil unsere eigenen Bedürfnisse erstmal wichtiger sind. Wir müssen erstmal einigermaßen stabil im Leben stehen, bevor wir uns um andere kümmern können. Das halte ich auch für völlig in Ordnung. Aber das traut man uns nicht zu. Eltern gehen immer davon aus, wenn ich ein Kind nicht erziehe, bleibt es dumm und wird zum Verbrecher. Und eigentlich wissen wir doch alle, Kinder kommen bereits mit einem hohen Maß an Intelligenz zur Welt. Das ADHS-Syndrom. ADH-Syndrom, Aufmerksamkeit, Defizit-Hyperaktivitätssyndrom zum Beispiel, entsteht dadurch, dass wir ein Kind im Mutterleib bereits gefördert haben wie ein Wahnsinniger. 1000 Sinnesreize kriegt ein Kind ohne Ende. Spieluhr und Kommunikation mit den Eltern, verschiedene Gefühlsschwankungen, also ein hormoneller Cocktail, der bleibt ja nicht unbeschrieben im Gehirn eines Embryos. Und dann kommt es zur Welt, mit unglaublich reichhaltigen neuronalen Verknüpfungen, mit einer unglaublichen Sensitivität und Auffassungsgabe und sagt einfach nur, ja, gib mir was zu beißen, ich bin's gewohnt. Und wir sagen, nix da, du hast jetzt erstmal schön zu schlafen. Und was macht das Kind? Das macht Rebe. Und wir sagen, oh, du hast ein ADHS, dann tun wir mal ein paar Drogen rein. Die Geister, die ich rief, habe ich das Kapitel genannt. ADHS, die Geister, die ich rief. Wir erzeugen das selber. Erst wünschen wir uns intelligente Kinder und dann haben wir sie da. Und dann können wir damit nichts anfangen. Ein Kind, das schreibe ich in dem Buch, ist einer der anspruchsvollsten Luxusartikel, die es überhaupt gibt. Das ist wirklich wie ein schlimmer als ein aufwendiges Zuchtpferd, wo sie Arztgebühren zahlen und Trainergebühren zahlen und einen großen Stall brauchen und eine große Koppel brauchen und einen ordentlichen Sattel und bla 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 bla. Kinder sind noch viel, viel anspruchsvoller. Und die kosten ein Schweinegeld. Und das sollte man sich bitte auch überlegen. Kinder kosten unglaublich viel Geld. Allein dadurch, dass sie sagen, Papa, ich bin mit meinem Fahrrad in dein Auto gefahren und jetzt ist die Tür so ein bisschen komisch. Da zahlt keine Versicherung, wenn Sie Pech haben. Oder, Papa, mein Ball, kannst du mir den wieder holen? Ja, wo ist denn der? Der ist beim Nachbarn. Wie beim Nachbarn? Naja, der ist in seinem Schaufenster. Aber heute ist doch Sonntag. Ja, Papa. Kinder sind teuer. Richtig teuer. Und da können Sie nicht sagen, du Vollidiot. Ja, aber Papa, ich bin dein Sohn. Der Sohn von so einem Mann ist ein Vollidiot und will mir aber Gedanken machen. Geht nicht. Sie müssen sich immer wieder an die eigene Nase fassen. Was haben wir denn noch? Genau, da gehe ich auch noch von aus. Wir kommen mit einem perfekten Selbstwertgefühl zur Welt. Und wir wissen selbst, dass wir eigentlich diesen Weg gehen sollten. Wir gehen aber immer diesen Weg. Und zwar aus dem einfachen Grunde. Wenn wir das tun, was wir für richtig halten, ähnlich wie, ah, da ist ja noch ein Stückchen Erdbeertorte, ich hätte gerne Erdbeertorte, kein anderer will es, okay, nehme ich es mir. Dann kommt irgendwann die Erziehung und sagt, das macht man nicht. Und die soziale Ablehnung ist eine größere Grenze als eine Ablehnung durch eine Grenze durch Sachzwang. Also wenn ich zu kurze Ärmchen habe und nicht an den Erdbeerkuchen drankomme, ist das schon blöd. Aber wenn ich lange Ärmchen habe und jemand anders sagt, nee, machst du nicht, ist es eine Entmachtung. Und das ist viel schlimmer für die Psyche. Weil eine Entmachtung bedeutet, es gibt diese Macht. Jemand anders hat sie, aber mir wird sie vorenthalten. Und damit habe ich ein Defizit, ein seelisches, ein psychisches Defizit zu verbuchen. Ich könnte, ich kann aber nicht. Und dann fange ich an zu rotieren. Wenn eine Krake hier reinkommt mit, wie viele Arme haben die Viecher? 8 Arme. Und sagt, ihr seid ja alle behindert, ihr mit euren 2 Armen. Dann sagen wir, pff, ja, kein Problem. Das ist also ein Sachzwang. Wir brauchen keine 8 Arme, wir kommen mit 2 auch klar. Aber wenn jemand sagt, ich weiß was, was du nicht weißt, das piekst viel mehr. Ja, wie, was weißt du denn? Ja, ich weiß zum Beispiel, was über dein Auto. Wie, was weißt du über mein Auto? Das ist nicht so wichtig. Ich weiß aber noch viel mehr über deinen Mann. Was weißt du denn über meinen Mann? Ja, das heißt, wenn uns soziale Grenzen gezogen werden, wenn jemand sagt, ich habe einen Vorsprung dir gegenüber und schränke dich damit ein, dann wollen wir dieses nie wieder erfahren, sodass wir dann irgendwann lieber diesen Weg gehen, das heißt, ich bleib da sitzen, verzichte auf meine Erdbeertorte, weil dann haut man mir nicht mehr auf die Finger. Mein Magen knurrt zwar, ich kriege womöglich sogar einen hyperglykämischen Schock. Hauptsache, jemand haut mir nicht auf die Finger. Was gerade so ein bisschen lustig klang, ist tatsächlich so. Wir nehmen sogar den eigenen Tod in Kauf. Hauptsache, wir werden nicht getötet. Fragen Sie doch mal einen Raucher, einen Kettenraucher, den die Lunge pfeift, warum er nicht aufhört zu rauchen. Obwohl er doch weiß, dass es gefährlich ist. Er nimmt lieber seinen eigenen Tod in Kauf, als das Gefühl zu haben, ich werde mal wieder bevormundet. Nur weil der Onkel Doktor will, dass ich nicht rauche, höre ich damit noch lange nicht auf. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, Winter, ich möchte aufhören zu rauchen, frage ich erstmal, wieso? Ja, wieso? Ist doch viel gesünder. Ich sage, merken Sie das denn schon? Nee, das nicht. Ich sage, wieso möchten Sie aufhören zu rauchen? Ja, weil es stinkt. Ihnen stinkt das? Jetzt auf einmal, nach 40 Jahren? Ja, vor allen Dingen meine Frau meckert. Alles klar. Den schmeiße ich wieder raus. Wenn mir jemand nicht plausibel machen kann, warum er ein Ziel erreichen möchte, können wir es auf den Kopf stellen. Denn für jemand anders können Sie nicht leben. Das ist ja der Algorithmus der Psyche. Wir können nicht für jemand anders leben. So. Mal langsam zum Schluss hier. Kinder brauchen eine ganze Menge. Was Kinder nicht brauchen, sind Belohnungen. Jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen erschrocken. Das ist doch die moderne Pädagogik. Belohnen, 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 dann wird das alles was. Es gibt Untersuchungen, da steht auch eine drin, wo man eine Studie gemacht hat, zum Beispiel eine Gruppe von drei Gruppen von Kindern. So. Die erste Gruppe hat man für irgendwelche Tätigkeiten, ich glaube, die sollten was basteln oder so, belohnt. Hast du schön gemacht, hier kriegst du so und so viel Geld oder Schokolade oder sonst was. Die zweite Gruppe hat man überhaupt nicht behandelt, da gab es keine Reaktion. Und die dritte Gruppe hat, wenn sie Mist gebaut haben, einfach nur negativ sanktioniert. Es gab keine Belohnung, es gab eine Menge Ärger für Mist. Dann irgendwann hat man diese drei Gruppen wieder basteln lassen, aber ohne Negativsanktionen und ohne Belohnung. Und die Belohnungsgruppe hat am wenigsten gemacht. Die sowieso keine Reaktion gekriegt haben, haben genauso mehr oder weniger weiter gebastelt wie vorher. Und die nicht negativ sanktioniert worden sind, die haben ähnlich weiter gebastelt wie vorher. Das heißt, wenn sich jemand drauf dressieren, nur noch für Zückerchen zu springen, und sie lassen das Zückerchen weg, weil es gibt kein Zückerchen mehr, dann springt der auch nicht mehr. Langzeitarbeitslosigkeit nennt man das. Sie haben einen Menschen, der extrinsisch motiviert ist.
Für Geld mache ich alles.
Aber was passiert, wenn plötzlich kein Geld mehr da ist, weil der Chef sagt, so, ich brauche nicht mehr. Es zahlt dir keiner mehr was. Hartz IV ist vielleicht so ein Dreivierteljährchen noch ganz nett. Man hat ja endlich mal Ferien. Aber irgendwann fängt es an zu nerven. Der Sozialstatus geht in die Knie. Das Selbstwertgefühl rauscht in den Keller. Und egal, was man tut oder nicht, man kriegt halt seine paar Euro Hartz IV. Ohne Belohnung passiert nichts mehr. Und irgendwann, wenn man dann von so einem 2.000-Euro-Job, aus dem man rausgeflogen ist, in so einen 850-Euro-Bereich Hartz IV kommt, ist dann irgendwann ein 1.000-Euro-Job wieder eine Belohnung. Das heißt, man macht auf einmal wieder jeden Scheiß. Weil 1.000 Euro sind mehr als 850. Es ist vielleicht etwas gewagt zu sagen, dass da wirtschaftliche Interessen hinterstehen, dass wir genug Langzeitarbeitslose haben, die man dann für ein paar Kröten für jeden Mist verwenden kann. Aber den Gedanken möchte ich durchaus hier hinstellen. Und es ist eine Erziehungsfolge. Viel belohnen, dann machst du auch was. Belohnen Sie Ihre Kinder nicht. Loben ist erlaubt. Ermutigen ist erlaubt. Sagen, das hast du gut gemacht, das gefällt mir. Geht auch gerade noch. Aber mischen Sie sich nicht zu sehr in das Wertesystem Ihrer Kinder ein. Sonst denkt es irgendwann, ich muss Papa gefallen. Und was macht Kind, wenn Papa plötzlich vom Bus überfahren wird und weg ist? Steht es wieder da. Mischen Sie sich als Vater nicht zu sehr in die Erziehung Ihrer Tochter ein, denn die soll kein Mann werden, sondern eine Frau. Mischen Sie sich als Mutter nicht zu sehr in die Erziehung Ihres Sohnes ein, der kann mit Ihren Vorbildern, mit Ihren Werten nichts anfangen. Ich habe sehr viele Beispiele von Menschen, die attraktiv sind, intelligent sind, beruflich erfolgreich sind, aber partnerlos sind. Attraktive Frauen, wo eigentlich jeder sagt, boah, die will ich haben. Partnerlos aus dem einfachen Grunde, weil so einen tollen Kerl wie Papa war, möchte sie halt haben. Der hat aber 25 Jahre Reifevorsprung und der wird wie eine Formel mit in jede Partnerschaft genommen. Du bist zu schwach, du taugst nicht, du bist nicht selbstbewusst genug, du bist nicht durchsetzungsfähig genug. Eine Partnerschaft muss erstmal erarbeitet werden, da muss man sich erstmal aneinander schleifen. Die Menschen, die sagen, so einen tollen Kerl wie Papa will ich auch haben, bleiben partnerlos. Und das kann sehr, sehr krank machen, kann ich Ihnen sagen. Bis hin zu Suizidversuchen natürlich. Oder solche Frauen werden dann übergewichtig, weil sie halt nicht als Frau wahrgenommen werden möchten, weil Papa hat halt immer schön Fußball mit mir gespielt und ist mit mir auf Bäume geklettert. Ja, und dann möchte man weiterhin der Ersatzsohn für Papa bleiben. Und man sieht dann nach einer Weile auch so aus wie ein Ersatzsohn, aber nicht mehr wie eine Frau. Was machen die anderen Männer? Die sagen, ja, ich will keinen Mann heiraten und sind wieder weg. Partnerschaftskonflikte sind eine Erziehungsfolge. So gut wie immer. Keiner kommt zur Welt und sagt, ich werde mir mal einen Partner angeln, dem ich so richtig die Hölle heiß mache. Das sind geile Ideen. Nein, Partnerschaftskonflikte sind selbsterfüllende Prophezeiungen und Programme. Kinder brauchen also eine ganze Menge nicht. Kinder brauchen aber auch vieles, vor allen Dingen Vertrauen, Respekt, Bildung, Schutz, Training, Förderung, Vorbilder und Unterstützung. Und wenn ein Mensch der Ansicht ist, er kann das nicht leisten, dann wäre es einigermaßen fahrlässig, einfach mal eben so ein Kind zu zeugen. Ich glaube, dass Eltern eine unglaubliche Verantwortung haben, nicht nur für ihre Kinder, sondern auch für die Gesellschaft, in der sie leben. Wir können auch nicht einfach einen Busfahrer in einen Airbus setzen und wenn der dann abstürzt, sagen, naja, die Passagiere waren ja auch doof. Das geht nicht. Man hat so ein Ding gefälligst am Himmel zu halten. Und wenn man das nicht kann, sollte man bloß unten bleiben. Kinder brauchen nicht Bevormundung, Erschütterung, Drohung, Erniedrigung, Angst, Misstrauen, Ignoranz oder Verachtung. Denn da rächen die sich. Die werden einen Weg einschlagen, den wir nie beabsichtigt haben. Wir Eltern wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir wissen leider meistens nicht, wie man das macht, weil unsere Eltern das schon nicht wussten. Wir geben Dinge an unsere Kinder weiter, die schon bei unseren eigenen Eltern nicht funktioniert haben, bei uns selber auch nicht. Wir kennen aber nichts Besseres und deswegen sage ich, es lohnt sich, sich einfach mal Gedanken zu machen, was tust du denn da überhaupt? Was sind Kinder überhaupt? Wie ticken die? Was brauchen die? Was brauchen die nicht? Und ich glaube, der größte Schlüssel zum Erziehen von Kindern ist Selbstsicherheit. Je souveräner sie sind, je gelassener sie sind, je mehr sie das Gefühl ausstrahlen, ja komm, brech dir nicht aus, das wird schon. Hast eine 5 in Mathe? Ja mein Gott, hatte ich früher vielleicht auch oder hatte ich nicht, aber es gibt auch Menschen, die hatten eine 5 in Mathe, Einstein hatte eine 5 in Geschichte, in Physik, ist trotzdem toller Physiker geworden. Vertrauen, Selbstsicherheit, Souveränität gibt einem Kind das Gefühl, egal was schief geht, es gibt ein Happy End. Und genau mit diesem Wegweiser kann man wunderbar alle möglichen Klippen durchschiffen. Das kann eine Firmenpleite sein, das kann eine Partnerschaftskrise sein, das Gefühl, ja, ja, es wird schon irgendwie wieder. Wir müssen uns jetzt hier nicht den Krieg erklären, wir können die Ärmel hochkrempeln und mal weitermachen. Das, glaube ich, sorgt dafür, dass unsere Kinder zu dem werden, was wir von Anfang an vorhatten, was wir werden sollen. Ohne ein Fünkchen Erziehung. Also, die Eltern unter Ihnen haben jetzt was zum Nachdenken. Die, die noch Eltern werden wollen, erst recht. Aber wir waren alle mal Kinder. Und ich glaube, es lohnt sich, ganz kurz mal darüber nachzudenken, dass unsere Eltern uns aus dem Grunde teilweise etwas angetan haben, unter dem wir heute noch leiden, weil sie uns lieben, aber nicht anders konnten. Kinder brauchen echte Eltern, glaube ich. Ja, ich könnte Ihnen noch viel, viel mehr erzählen. Dieses Buch könnte auch doppelt so dick sein, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein.